Amen. Das sollte nicht bloß ein Gebet sein, was man einfach zu hin spricht, sondern es sollte immer unser Bestreben sein, dass der Herr zu uns spricht, alle Zeit, durch das Wort, auch im Alltag, und dass er durch sein Wort unser Leben verändern möchte. Ich gehe noch mal ganz kurz darauf ein, was ich letzte Woche gesagt habe. Das war ja sehr speziell, das kommt eher selten vor, dass ich meine Unterlagen gar nicht nutze, sondern es war sehr spontan, was der Herr letzte Woche gewirkt hat, aber es war wichtig vom Heiligen Geist, uns dieses Verständnis zu vermitteln. Und ich gehe noch mal drauf ein, weil da kam diese Woche auch noch was dazu. Ich bin ausgegangen von dem prophetischen Wort. Es waren drei verschiedene Sachen, was ich von Brüdern bekommen habe, was ähnlich in die Richtung ging, was Ulrike als prophetisches Wort hatte heute. Und die Lösung, die der Herr dann hat. Und es gibt mehrere prophetische Aussagen, dass in absehbarer Zeit, manche sagen sogar schon nächstes Jahr, ohne das speziell zu benennen, was es ist, aber dass nochmal eine Erschütterung in die westliche Welt kommt, speziell auch in Europa, in Deutschland, die nicht ein Gericht Gottes darstellt, sondern Jesus lässt es tatsächlich zu, um seine Gemeinde, die größtenteils noch am Schlafen ist, wach zu rütteln und vorzubereiten auf das, was vor uns liegt. Ja, ich fand das gut, wie Jesus das beschrieben hat. Wenn du dein Kind früh am Morgen wecken willst, es muss zur Schule, nächste Woche sind Ferien, nicht? Aber wenn es zur Schule muss und die kommt früh nicht raus aus dem Bett, ja, und du rufst dein Kind, klopfst an die Tür und es tut sich nichts, schläft weiter. Und dann schaltest du eine Stufe höher, dann gehst du rein und dann rüttelst du dein Kind so lange, bis die Augen aufmacht und tatsächlich wach wird. Ja? So. Und dieses Wachrütteln, dieses Erschüttern auch der westlichen Welt, speziell auch in Deutschland, das ist vom Herrn ein Wachrütteln seiner Gemeinde. Weil viele schlafen und wissen nicht, in welchen Zeiten wir leben. Ja, und aus diesem Wachrütteln heraus gießt Jesus nochmal in die vorbereiteten Gefäße nochmal seinen Geist aus in einer Art und Weise, wie wir das hier in Deutschland noch nie erlebt haben. Deutschland ist eine der wenigen Nationen, die noch keine flächendeckende Erweckung erlebt hat in der Geschichte. Weil Deutschland ist aber auch die einzige Nation, die sowas wie eine Berliner Erklärung abgegeben hat gegen den Heiligen Geist. Das muss man auch dazu sagen. So, aber der Herr hat Gutes auch mit unserer Nation vor. So, und er möchte seine Gefäße, die jetzt auf ihn hören, es gibt ja schon wache Christen im Land, ja, die seinen Weckruf gehört haben, bevor er die Erschütterung bringt, dass sie sich vorbereiten auf das, was vor uns liegt. Und diese Vorbereitung auf diese Erschütterung hat nichts mit Furcht zu tun. Und diese Woche, Markus sagt es nochmal, ne? Er kennt ja Daniel, sein Bruder, der ist in Baden-Württemberg in der Gemeinde, da gibt es ganz viele rumänischstämmige, die dort jetzt in Deutschland wohnen. Und da kommt schon seit vielen Jahren ein rumänischer Prophet regelmäßig in diese Gemeinde einmal im Jahr. Und die meisten prophetischen Worte, die er gegeben hat, die haben sich erfüllt. Und dieser Bruder kam dieses Jahr wieder, jetzt ne, im Sommer. Und er sagte, er hat über Deutschland eine große Walze gesehen, eine Stachelwalze, die über das ganze Land fährt. Das heißt, keine Straßenwalze, die eine glatte Fläche hat, sondern die Stachelwalze ist etwas, wo man den Boden verdichtet, bevor man den Straßenunterbau aufbringt. Das heißt, hier greift was in das Geschehen ein, macht nicht nur was Platz, sondern greift richtig rein und rüttelt was auf und es fährt über dieses Land. Dieser Bruder hat es aber auch nicht genau definieren können, was es ist. Ja, aber auf jeden Fall, dass Erschütterungen vor uns liegen. Keine Furcht. Der Herr bereitet seine Gemeinde vor, ja, damit wir stehen und Hoffnungsträger sind, die durch diese Erschütterung in Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung und so weiter versinken. Wir sind dann gefragt als Licht dieser Welt. Amen. Um Hoffnung, Zuversicht, eine klare Antwort zu bringen. Was ist das Gegenteil von Furcht? Glaube. Ganz einfach. Jesus sagt immer wieder, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und die Liebe und der Glaube ist das, was Gott in unseren Herzen freisetzen möchte. Amen. Und ich habe euch letzte Woche, wie gesagt, das war etwas sehr spontan, aber das hat sich alles so zusammengefügt, haben wir uns ein paar Stellen angeschaut aus Matthäus 24, die Endzeitreden von Jesus. Und wir brauchen das Verständnis aus den alttestamentlichen Schriften, um die Endzeitreden von Jesus und die Offenbarung überhaupt zu verstehen. Wenn du diesen Untergrund der alttestamentlichen Propheten nicht hast, geht vieles, was heutzutage im christlichen Rahmen immer mehr auch an Endzeitlehren rauskommt, geht an der eigentlichen Tatsache, an dem Herz Gottes, was er damit bezwecken will, vollkommen vorbei. Und es entwickeln sich sehr extreme Lehren. Und ich habe letztes Mal, weil mich die Leiterschaft, ja, zum Leitertreffen habe ich ein paar Sachen gesagt, habe mich darum gebeten, das mal öffentlich zu machen. Ich habe auch Namen genannt und gesagt, die verschiedenen Lehren, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen und die jetzt immer mehr, besonders auch im pfingstlich-charismatischen Raum kursieren, nichts mit der Bibel übereinstimmen. Und ich habe davor gewarnt. So. Und ich gehe jetzt nicht nochmal auf die einzelnen Dinge ein. Wer nicht da war, kann das gerne nachhören. Und dann haben wir versucht, letzte Woche das miteinander zu verbinden. Aus Matthäus 24 zum Beispiel gibt es einige Passagen, die im Propheten Daniel stehen und Saraja. Jesus zitiert das bloß in seinen Endzeitreden. Ja, auch in der Offenbarung findest du das wieder. Das ganze Grundmuster, der Tag des Herrn. Ich habe dafür drüber geredet. Ja, ich weiß, 2017 habe ich mal über Wochen die ganze Thematik Endzeit durchgenommen. Und damals hat kaum jemand davon gesprochen. Also ihr seid schon ganz gut vorbereitet. Aber Daniel steht auch geschrieben, wenn diese Zeit immer näher kommt, wird die Erkenntnis zunehmen. Und so war das auch letzte Woche. Das war für mich, als würde sich ein Buch öffnen und eine Offenbarung, die tiefer ist, als wie was man bisher hatte als Verständnis, keine neue Offenbarung, sondern das Wort erschließt sich. Und du merkst, wie das eine mit dem anderen zusammenpasst. Die Schrift legt die Schrift aus. Amen. Und ich habe das letzte Woche auch gesagt, dieses Zeichen, was am Himmel erscheint, das Zeichen des Menschensohns, wo das jüdische Volk sich dann an die Brust schlagen wird und sich bekehren wird. Viele fragen sich, was das ist. Ja, ich habe das letzte Woche auch erwähnt, dass diese Lehren, die da verbreitet werden von New Apostolic Reformation und Kingdom Now und diesen ganzen Geschichten, die beziehen das alles auf 70 nach Christus durch diese Himmelserscheinung. Es gab tatsächlich geschichtlich niedergeschriebene, nachweisbare Himmelserscheinungen, bevor Jerusalem gefallen ist mit diesem Engelheer, was über Jerusalem gekreist hat. Und da dieses Zeichen nehmen sie und sagen, 70 nach Christus ist Jesus schon zurückgekehrt mit seinen Engeln, hat seinen Thron in Jerusalem aufgerichtet, was die alttestamentlichen Propheten verheißen. Und seit 70 nach Christus gibt es keine alttestamentlichen und keine neutestamentlichen Prophetien mehr, die für uns heute eine Rolle spielen. Das passt überhaupt nicht. Und wir haben live aus solche Sachen gehört. Ja. Aber ich habe euch letztes Mal das ganz klar aus der Schrift gezeigt. Jesus spricht zwei Kapitel weiter ganz deutlich zum jüdischen Volk, was dieses Zeichen ist. Amen. So, also letzte Woche habe ich es gesagt. Kannst du nachhören. Ich gehe jetzt nicht nochmal auf die einzelnen Dinge ein. Ja. Und in Matthäus 24 erwähnt Jesus auch das Zeichen seiner Wiederkunft, wo du erkennen kannst, dass die letzten Jahre angebrochen sind. Ganz deutlich. Und genau das steht mit Zahlen, Tagesangaben exakt beim Propheten Daniel. Jesus zitiert Daniel. Amen. Du musst es verbinden. Und wir brauchen diesen Unterbau aus den alttestamentlichen Schriften und das jüdische Verständnis, um diese neutestamentlichen Schriften auch zu verstehen. Letzte Posaune, ne? Jetzt hat man die Worte vor. Wie gesagt, ich gehe auf diese Thematik heute nicht nochmal ein, aber ich gebe euch mal vier Schriftstellen, weil wenn du solche Dinge hörst, dass Erschütterungen kommen und Dinge sich aufbauen, vor allem die jungen Menschen, die das Leben noch vor sich haben, kommen da schnell unter Furcht. Und das möchte aber der Herr vermeiden. Und ich gebe euch mal vier Schriftstellen, habe ich schon mehrmals darüber gesprochen, aber nehmt die raus, arbeite mit diesen Schriftstellen, sinne darüber nach, lass sie in dein Herz sinken und das baut Glauben, Hoffnung und Zuversicht auf. Amen. Jetzt in dieser letzten Zeit. Und ich nenne sie nur 1. Johannes 14, 1-3. Dort fängt Jesus im Vers 1 tatsächlich damit an, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, hätte ich euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder, werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ganz klar. Amen. So, und die nächste Schriftstelle ist Hebräer 9, Vers 28. Und dort steht geschrieben, dass Jesus, wenn er das zweite Mal zurückkehrt, nicht wegen der Sünde zurückkommt. Das ist ein für alle Mal geschehen, vor 2000 Jahren. Aber er kommt zurück, um diejenigen heimzuholen, für diejenigen, und da steht im deutschen Bibel, aber im Urtext steht es richtig gut drin, die sehnsüchtig auf ihn warten. Nicht bloß die auf ihn warten, Jesus kommt bald und dann heißt es, alle wiedergeborenen Christen sind alle dabei. Nee, Jesus sagt, 50% bleibt zurück. Ja? Er kommt für diejenigen wieder, die sehnsüchtig von ganzem Herzen auf ihn warten. Ja? Weil Paulus schreibt es irgendwo im ersten Korintherbrief und er sagt, ich habe euch als eine keusche Jungfrau dem Christus verlobt. Wir sind in einem Verlobungsstatus mit Jesus. Und eine Verlobte wartet sehnsüchtig auf den Tag der Hochzeit. Amen. Und das ist diese Herzenshaltung, die Jesus auch bei seiner Braut hier auf dieser Erde sehen möchte. Und deswegen, wenn die Braut noch etwas schläft, muss sie da wachgerüttelt werden. Und dieses Wachrütteln dient dazu, dass wir entwöhnt werden von den irdischen Dingen, an denen wir noch hängen. Und uns ganz auf ihn ausrichten. Die nächste Stelle ist 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Und dort sagt Paulus ganz klar, dass wir auf Jesus Christus warten sollen, diese Hoffnung in uns tragen, auf ihn warten. Das war die Naherwartung der ersten Apostel, der ersten Gemeinde. Die waren voll dieser Naherwartung, dass Jesus zurückkehrt zu ihren Lebzeiten. Dass wir auf ihn warten sollen, auf Jesus Christus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Das heißt, Jesus holt seine Braut, bevor der Zorn Gottes auf diese Erde hereinbricht. Und das Wort, was dort im griechischen Urtext steht, Jesus rettet uns vor dem zukünftigen Zorn, das bedeutet zu Deutsch, jemand gewaltsam vor einer Gefahr hinwegreißen. Zum Beispiel, wenn dein Kind auf deinen Kaminofen zuläuft, ne? Die Scheibe ist ja doch recht heiß, und kurz bevor das Kind rangreift, reißt du das gewaltsam weg. So, und das ist dieses Wort, im Jesus, der uns rettet vor dem zukünftigen Zorn. Und so reißt uns Jesus buchstäblich mit Gewalt weg von dieser Erde, seine Braut, die bereit ist, bevor der Zorn Gottes, der da niedergeschrieben ist in der Offenbarung, diese Erde trifft. Die nächste Schriftstelle, die Ähnliches aussagt, Lukas 21, 34 bis 36, habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden, dass durch Rausch, Trunkenheit, Sorgen des Lebens, weil dadurch schläft man buchstäblich regelrecht geistig wieder ein, und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er bei alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Das war die vierte Schriftstelle. Sinnt darüber nach und seht ganz deutlich, dass Jesus dich von Herzen liebt, aber dass du seine Liebe erwidern darfst. Durch Wachsamkeit und durch eine liebevolle Beziehung zu ihm, dass du bereit bist, dass er dich würdig findet, vor diesem, was geschehen soll, dich hinweg zu führen mit ihm. Amen. Sehnsüchtig auf ihn warten und du darfst gewiss sein, dass er im Himmel dabei ist, die Wohnung zu bereiten. Übrigens, ich habe da auch schon mehrmals gesagt, ne? Wenn du dieses Verständnis hast, wie eine jüdisch-galiläische Hochzeit abgelaufen ist, die einzelnen Stationen, wenn du das weißt, verstehst du die Schriften, was Jesus gesagt hat. Amen. Weil es sind exakt dieselben Dinge, die er dort erwähnt. Okay. Soweit dazu. Wie gesagt, das, dient jetzt für das Bibelstudium zu Hause. Jetzt wenden wir uns mal dem Thema wieder zu, weil wir brauchen diese Ausrichtung nach vorn, wir brauchen dieses klare Reden Gottes, wo stehen wir jetzt, was liegt vor uns, wo geht das hin, dass wir eine Ausrichtung, eine Hoffnung haben, wo sich unser Glauben aufbaut. Und dann brauchen wir wieder vom Berg der Verklärung herunter ins irdische Leben, brauchen wir klare praktische Anweisungen, was ist heute jetzt für mich dran. Amen. Damit ich in den Wegen Gottes gehe. Und den Dingen wollen wir uns heute zuwenden. Und wir werden das Thema heute mal zu Ende bringen mit der Stiftshütte, was die einzelnen Stationen sind und unsere Berufung als Priester und als Könige. Amen. Und wieder, wenn dieses Thema ist teilweise doch nicht ganz so belichtet, und hier brauchst du wieder diesen Unterbau aus dem Alten Testament, dass du diese Aussagen verstehen kannst, die mehrfach in der Schrift niedergeschrieben sind. Unter anderem hatte ich das in der Offenbarung eine Stelle erwähnt, dass wir von Jesus Christus durch sein Blut erkauft sind für Gott den Vater, um ihm zu dienen als Priester und Könige. Amen. Das ist das Herz Gottes schon immer gewesen und wird es sein. Und wir, die aus den Nationen nicht ganz so den Zugang dazu haben, was ein Priester ist, leben oft nicht so als ein Priester in dieser Berufung. Wir gehen unserer Berufung nach, wo wir denken, wir haben eine Begabung und Gott gebraucht uns in diesen Bereichen. Das ist tatsächlich wunderbar und ist richtig. Und da hat jeder von uns eine unterschiedliche Begabung und Berufung. Aber alle von uns haben eine einheitliche Berufung, nämlich Könige und Priester für Gott, den Vater, zu sein. Und darum hat dich Jesus Christus durch sein Blut erkauft. Amen. So wollen wir jetzt tiefer in das Thema einsteigen. Und ich bringe mal ein paar Zusammenhänge aus dem Alten Testament und wie du das im Neuen Testament dann wiederfindest, damit wir dort ein Verständnis bekommen. Und die erste Aussage findest du erst in 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Und dort sagt Gott zum Volk Israel damals: Wenn ihr wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Hier war das Herz Gottes für sein Bundesvolk Israel, ein Volk des Eigentums aus allen Nationen, das ihm gehört. Und dieses Bundesvolk sollten alle ein Königreich von Priestern sein. Das war Gottes Wille, das war seine Absicht, das war sein Herz. Und ein heiliges Volk. Leider ist es dann nicht dazu gekommen, denn als Gott auf den Berg Sinai Horeb herunterkam, da hat sich das Volk gefürchtet und so weiter. Und sie haben gesagt: Du Mose, geh du da hoch auf den Berg. Also mit diesem Gott wollen wir es nicht ganz so unmittelbar was zu tun haben. Rede du mit ihm, wir bleiben fern und was er dir sagt, das teile uns mit. Das heißt, so hat das ganze Volk Israel damals diese Berufung, ein ganzes Volk von Priestern zu sein, zurückgewiesen. Und man hat ja dann in der Geschichte Israels auch gemerkt, wie schnell sie von Gott abgewichen sind. Sie vergaßen Gott und dienten den Baalen und den Ascheren. Und wisst ihr, was in der westlichen Welt seit Jahren geschieht? Sie vergaßen ihren Gott und dienen den Baalen und den Ascheren und dem Moloch. Diese altbabylonischen Götter oder altkaranitischen Götter, die sind in der westlichen Welt, auch in Deutschland, so präsent, dass eine ganze Nation ihnen dient. Baal führt dich weg von Gott und seinen Geboten, um ihm zu dienen. Baal, Stier, Wohlstand. In New York vor dem World Trade, also vor dem ganzen Stockmarkt, dort steht ein großer Stier, 3,60 Meter hoch oder was, ein Riesenteil. Das ist das Zeichen für Baal. Wohlstand. Die Menschen dienen sich selbst und dem Geld und dem Wohlstand. Und wenn ein Volk weggeführt ist und dem Baalen zu dienen, weg von Gott und seinen heiligen Geboten, kommt Aschera auf dem Fuß. Sie folgt Baal. Angeblich soll es mit ihm verheiratet gewesen sein in der griechischen Mythologie. Aber sie folgt Baal auf dem Fuß. Und das ist das, was wir in unserem Land erleben. Unzucht, Unreinheit, LGBTQ, ABC noch hinterher, Bewegung. So eine Verwirrung mit diesem ganzen Gender-Zeugs. Asherah folgt Baal auf dem Fuß. Und was kommt dann? Moloch. Moloch hält seine Hände offen und empfängt die abgetriebenen Kinder als Blutopfer für Satan. Ihr Lieben, wir leben in unserem Land, haben sich diese Götter verkleidet in einem anderen Gesicht, aber sind immer noch dieselben, die das Wort Gottes abgeschafft haben, die göttlichen Gebote abgeschafft haben. In den Gemeinden und Kirchen und so weiter wird das Wort Gottes verwässert, mit dem Geist dieser Welt verbunden. Da ist der Baal schon lange drin, die Unzucht und Unreinheit, das kommt hinterher. Und da braucht es ein Volk, das diesen Geist hat wie Elia. Amen. Und das sind Gottes Könige und Priester in der jetzigen Zeit. Amen. Die diesen Ruf Gottes annehmen, seine Berufung, sein Herz und sagen, ja, gebrauche mich als dein König und Priester jetzt in dieser Zeit. So, und nachdem das Volk Israel diesen Ruf Gottes, ein heiliges Volk zu sein und dann König und ein ganzes Königreich von Priestern zu sein, abgelehnt hat, ist Gott einen Schritt weitergegangen und hat dann eine Familie erwählt. 4. Mose 3. Und aus dieser Familie dann den gesamten Stamm, worauf raus diese Familie kam. Und die Eltern von Mose kamen alle aus dem Stamm Levi, beide, Vater und Mutter. Und dann hat Gott Mose erwählt als Führer für Israel und seinen Bruder Aaron und seine Söhne als Priester für das Volk. Amen. Es begann mit einer Familie, die Gott von Herzen nachfolgte. Viele Dinge Gottes, die Gottes, Bewegung Gottes, die er freisetzt, beginnen mit einer Familie, die Gott von ganzem Herzen nachfolgt. Und dann sammelt sich das dazu. Und dann hat Gott etwas gesagt, und er sagt, du sollst, 4. Mose 3, Vers 9, du sollst die Leviten Aaron seinen Söhnen als Gabe übergeben, damit sie ihm zu eigen sein, dass sie sollen dem Aaron dann mit dienen. Und Vers 12, siehe, ich selbst habe die Leviten aus der Mitte der Söhne Israels genommen, anstelle der Erstgeburt, die den Mutterschoß durchbricht, bei den Kindern Israels, damit die Leviten mir gehören. Das heißt, Gott hat sich den Stamm der Leviten, wo auch Aaron war Teil des Stammes und Mose, erwählt hat für sich selbst, um ihm zu dienen. So, und jetzt vergleicht das mal mit der Stelle, die ich letztens erwähnt habe, Offenbarung 5, wo steht, wo die Ältesten im Himmel singen, Gott, Jesus anbeten, du bist das Lamm. Du hast uns teuer erkauft durch dein heiliges Blut und hast uns für Gott erkauft, damit wir ihm dienen als König und Priester. Versteht ihr? Gott hat das ganze Muster, findest du aber schon im Alten Testament. Gott hat dann einen Stamm erwählt, aus dem Stamm der Leviten, aus dem Stamm, den 12 Stämmen Israels, damit er ihm gehört, um ihm zu dienen. Die hatten nichts weiter zu tun, die Leviten, außer Gott zu dienen. Die Priester in der Stiftshütte und die Leviten waren für alles andere zuständig, was außen rum war. Und sie mussten sich auch um die Stiftshütte lagern, damit kein Fremder Zugang hatte. Das heißt, sie hatten unmittelbaren Zugang zu Gott in seiner Nähe. Gott hat sie für sich erwählt. Und genauso ist es mit uns im neuen Bundesvolk, dass Gott uns für sich erwählt hat. Wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern wir gehören ihm. Und er hat uns eine Bestimmung gegeben, König und Priester für ihn zu sein. Amen. Heilig sollten sie sein, die Leviten. Was bedeutet heilig? Kadosch. Das bedeutet rein, etwas vollkommen rein. Abgesondert für einen speziellen Gebrauch. Manchmal hat man mit dem Wort heilig zu sein oder Heiligung so ein bisschen etwas religiösen Touch, ja? Und bestimmte Vorstellungen damit verbunden. Aber das bedeutet im Grunde genommen, im Kern, einfach nur rein durch das Blut von Jesus, abgesondert von der Welt, wie die Leviten, die Gott rausgenommen hat aus dem verschiedenen Stämmen Israels, für ihn, und damit hört es nicht auf, zu einem besonderen Gebrauch. Deswegen wurden die ganzen Gefäße im Tempel oder Stiftshütte alle geweiht und gesalbt, gereinigt für einen besonderen Gebrauch. Und so sind wir das neue Bundesvolk, gereinigt durch das Blut von Jesus Christus, abgesondert von der Welt für einen speziellen Gebrauch. Die meisten Christen gehen da mit den ersten zwei Punkten noch mit. Ja? Ich nenne das die Segnung des Kreuzes. Gereinigt durch das Blut, Vergebung, Heilung, Befreiung und so weiter. Liebe Gottes, abgesondert von der Welt, gehen wir auch noch mit. Ja? Weil das ist ja nichts Gutes. Wir wollen ja für Jesus leben, wir wollen ja dann bereit sein, wenn er kommt. Aber den dritten Bereich, der gehört unmittelbar mit dazu, blenden wir oft in unserem Alltag aus. Wir sind erlöst, errettet und befreit, gereinigt durch das Blut, abgesondert von der Welt, durch den Heiligen Geist, bereit gemacht für einen speziellen Gebrauch, nämlich um Gott zu dienen als Priester. Amen. Und das jeder Einzelne. So. Ich sage es nochmal anders. Wir sind alle durch den Glauben Söhne Gottes, Kinder Gottes. Seht, welche große Liebe uns der Vater erwiesen hat, damit wir Kinder Gottes heißen sollen, sein sollen. Und, 1. Johannes 3, noch was, und wir sind es auch. Amen. So, und wenn wir diese Kinder Gottes, die er zu seiner Familie, in seine Familie durch wiedergeboren hat, durch Christus, durch das Wort in den Geist, sie haben eine bestimmte Berufung, einen Zweck, nämlich ihm, dem Vater, zu dienen als Priester. Und da könntest du auch so sagen, die Kinder Gottes sind diejenigen, die heilig sind, abgesondert und Gott wohlgefällige Opfer darbringen. Das ist die Definition für Kinder Gottes. Amen. Wir müssen die Segnung und die Anforderung des Kreuzes miteinander verbinden, sonst kriegen wir ein falsches Evangelium. Und verstehen das Herz Gottes nicht. Und wie gesagt, ich versuche das aus dem alttestamentlichen Schriften in das Neue zu übertragen und verbinden, damit du merkst, die Schrift ändert sich nicht. Was sich geändert hat vom Alten zum Neuen Bund, das, was früher äußerlich war, ist jetzt innerlich verfügbar und du hast die Hilfe des Heiligen Geistes. Weil dein Fleisch das so nicht schafft. Amen. Und Gott hat ja alles zur Verfügung gestellt. Aber das Herz Gottes hat sich nie verändert. Zweitens, die Leviten, der ganze, nicht nur Mose und Aaron und die Priester, sondern der ganze Stamm der Leviten hatte kein Erbteil unter ihren Brüdern. Also kein irdisches Erbteil, kein Land. Wenn du die Karten siehst, na, ich habe es in meiner Bibel vorne drin, ich kann es reinschauen, die Stammesgebiete der 12 Stämme Israels. So, und dann hast du zweimal den Stamm Manasse, also Ephraim Manasse, sind die zwei Söhne von Josef, aber der Stamm Levi erscheint nirgendwo mit einem Stammesgebiet. Sie haben, glaube ich, 48 Städte bekommen in den verschiedenen Stammesgebieten. In jedem Stamm mussten sie ein paar Städte absondern für die Leviten. Aber sie hatten kein, mit ihren Weideplätzen ringsherum, aber sie hatten kein irdisches Erbteil. Und Gott hat gesagt, den Leviten teile kein irdisches Erbteil aus. Ich bin ihr Erbteil. Amen. Ich selbst, ich Gott, weil sie mir dienen, bin ich ihr Erbteil. Weil sie mir gehören, bin ich ihr Erbteil. Amen. Und was sind wir? Wir sind Miterben Christi. Wir erben ein Himmelreich. Wir erben das himmlische Jerusalem. Wir erben den Platz in der Nähe Gottes, in seiner Familie. Eine Hoffnung, ein unverwelkliches, unbeflecktes Erbteil ist für uns aufbewahrt, nicht auf dieser Erde, sondern in den Himmeln. Amen. Und so haben wir, die abgesondert sind als neues testamentisches Priester-Königsvolk, kein irdisches Erbteil. Du hast dein Haus, deine Wohnung, dein Grundstück und du kannst es genießen. Aber hängt dein Herz nicht dran. Dein Erbteil ist im Himmel. Amen. Das bedeutet, das Priestervolk, auch das neutestamentische Volk, sollte sein Herz nicht an die irdischen Dinge hängen, sondern das Herz an den hängen, steht tatsächlich so im Alten Testament, ihr sollt Gott lieben und ihr sollt an ihm anhängen. Das ist dasselbe Wort, wie geschrieben steht, ein Mann wird seine Eltern verlassen, seiner Frau anhängen. Und das hebräische Wort bedeutet etwas mit, alles klärt, unlösbar miteinander zu verbinden. Zu einer unlösbaren Verbindung verbinden. Und dasselbe Wort erwähnt Gott, so sollen die Kinder des Alten Bundes, umso wie viel mehr des Neuen Bundes, an Gott hängen und leben und mit ihm verbunden sein. Amen. Das heißt, also der zweite Punkt, sie haben kein irdisches Erbteil, so haben wir auch wir keins. Der dritte Punkt, nur die Priester und die Leviten hatten Zugang zu Gott und seiner Wohnung. Gut, die Leviten durften nicht rein in die Stiftshütte und nur außenrum den Dienst, mussten es nur abbauen und wieder aufbauen. Aber ich sage es mal allgemein, nur sie hatten Zugang zu Gott und zu seiner Wohnung. Und in der Shekinah-Herrlichkeit des Allerheiligsten, wo die Bundeslade war, wo Gott direkt zwischen dem Sühnedeckel, zwischen den Engeln, Cherubim, dann zu den Mose geredet hat, zum Hohepriester. Und nur wir, die Priester, haben Zugang zu Gott. Hebräer 10. Durch das Blut von Jesus Christus haben wir Freimütigkeit im Glauben, Zugang in das Allerheiligste. Amen. Das ganze Thema, Gott zu dienen als Priester, ist ein Vorrecht, es ist ein Privileg. Das ist kein Druck, nicht was, was Gott dir auferlegt, sondern was dich absolut segnet. Amen. Weil Zugang zu Gott bedeutet, in seiner Gegenwart beständig hineinzukommen. Amen. Und im Neuen Testament, im Neuen Bund, ist das nicht beschränkt auf den Stamm Levi, ist es nicht beschränkt auf das Volk Israel, sondern steht irgendwo in der Apostelgeschichte, es hat Gott wohlgefallen, ein Volk zu seiner Ehre aus allen Nationen zu nehmen. Amen. Und da gehörst du und ich dazu. Weil er hat kein Ansehen der Person. Es ist für jeden Menschen offen, der dieses Opfer annimmt und diese Schritte geht. Amen. Wir haben Zugang zu ihm, zu seiner Wohnung, der Vorhang ist zerrissen. Vierter Punkt, Priester. Ich habe es schon mal erwähnt, hebräisch Kohen. Kohen heißt zu Deutsch jemand, der Opfer bringt. Ein Priester ist jemand, der Opfer bringt. Die Kinder Gottes sind berufen, Priester zu sein, die Opfer bringen. Gott Gottesdienst zu bringen, ihm zu dienen. Gottes Herz beginnt mit dem 2. Mose 19, mit dem Volk Israel. Dann steht das im 1. Petrus 2. Vers 9 und 10 ist eine bekannte Stelle, aber in diesem Zusammenhang passt das ganz gut. 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Ihr, die Gemeinde, ist ein Auserwähltes. Gott hat uns auserwählt aus den Nationen, ein königliches Priestertum, uns diesen Auftrag gegeben. Ein Volk, das heiliges Volk, heilig, abgesondert zu speziellen Gebrauch. Ein Volk des Eigentums. Amen. Kennt ihr die Parallelen wieder zu den alttestamentlichen Schriften? Da stammen Levi, rausgeholt, heilig, abgesondert, für sich ein Eigentum, steht mehrmals im 4. Mose. Und sie sollten Gott dienen. Amen. Und die wir einst nicht zu Gottes Volk gehört haben, jetzt aber Gottes Volk sind. Wir sind mit den Juden gleichwertig. Es gibt keinen Unterschied in Christus. Und das finde ich so gut von Schimon. Die messianische Bewegung ist sehr speziell. Ich habe da viel, in den letzten 10 Jahren hat er mir vieles berichtet. Gibt es spezielle Richtungen und so. Aber es gibt doch einen ganz Teil von ihnen, die voll des Geistes sind. Viele sind sehr gesetzlich in Israel oder in der osteuropäischen Welt da. Die messianischen sind sehr noch im Alten Bund, sehr noch Synagogen bezogen, sehr noch gesetzlich und haben die Freiheit des Geistes noch nicht erkannt. Und Schimon ist da sehr dran. Bei dem, da hat er jetzt erst im September eine große Konferenz gehabt mit allen messianischen Gemeindeleitern aus ganz Osteuropa und teilweise aus Israel. Die treffen sich jedes Jahr, sonst in Polen. Jetzt war er der Gastgeber. Und er sagte, wir sind jedes Mal dran, ihnen diese Freiheit zu verkünden, wie Paulus das gemacht hat damals, die wir in Christus haben, die Fülle des Geistes. Weil viele sind noch so stark im Gesetzlichen gebunden. So, und er sagt immer zu mir, sagt er, wir brauchen einander auf Augenhöhe. Wir aus dem jüdischen Volk und ihr aus den Nationen. Wir haben viel Austausch gehabt, letztens, wo wir dort waren, über geistliche Dinge. Und sagt er, ich brauche euch und ihr braucht uns. Augenhöhe. In Christus, ein neuer Mensch, sind wir eins. Amen. So, und das hat Jesus Christus gebracht. Amen. Die Juden bleiben immer noch das auserwählte Volk, immer noch der Erstgeborene, definitiv. Und Gottes Gaben, Berufung gereuen ihn nicht. Und das ist ja ein Punkt, wo ich letzte Woche angefangen habe, das rauszuarbeiten. Du musst das, brauchst das Verständnis, was Gott in der Endzeit mit Israel vorhat, damit du die Schriften verstehst. Aber wie gesagt, da gehe ich heute nicht in das Thema rein. Gibt es noch viel mehr dazu zu sagen. Aber jetzt sind wir zu Gottes Bundesvolk berufen. Amen. Und ihr Lieben, das gehört hier nicht auf. Kannst du mal einblenden, bitte, Offenbarung 22, 3 und 4. Und dort spricht es vom neuen Jerusalem. Dort spricht es von dem, wo wir die Ewigkeit verbringen werden und was wir in der Ewigkeit tun werden. Offenbarung 22, Vers 3 und 4. Es wird dort keinen Fluch mehr geben im neuen Jerusalem und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm Gottesdienst darbringen, priesterlich dienen, heißt das Wort. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Vers 3. Seine Knechte, also gehören wir ja dazu, die wir im Buch des Lebens geschrieben stehen und dann auch bis zum Ende durchhalten und bereit sind, wenn er kommt, werden in alle Ewigkeit ihm priesterlichen Gottesdienst darbringen. Und zwar direkt vor seinem Thron, vor dem Thron des Lammes und vor dem Thron Jahwes des Vaters. Werden seine Priester, die jetzt auf dieser Erde in dieser Berufung gehen, das Vorrecht haben, am nächsten dran zu sein in der Ewigkeit in Gottes Thronsaal. Amen. Dieses Vorrecht bekommen die, die auf dieser Erde in dieser Berufung gegangen sind. Versteht ihr jetzt das Herz Gottes, wenn wir als Könige und Priester im priesterlichen Gottesdienst darbringen? Erstens kennt er uns. Mit wem du Gemeinschaft hast, mit dem, den kennst du. Deswegen sagt Jesus zu den klugen Jungfrauen, geht ein, zu den törichten Jungfrauen, ich kenne euch nicht. Weil das sind diejenigen, die in dieser Berufung nicht gegangen sind. Die kennt er nicht. Wenn du nicht in seine Gegenwart bist, kennt er dich nicht. Das ist das Erste. Und zweitens, in aller Ewigkeit wirst du so nah dran sein beim Vater und bei Jesus, dass du ihm priesterlichen Gottesdienst, das heißt Anbetung, wir kommen auf die einzelnen Dinge, darbringen wirst in alle Ewigkeit. Amen. Eine so enge Gemeinschaft mit Gott. was das richtig bedeutet, unterhalten wir uns, wenn wir dort sind. Jetzt sind das biblische Aussagen, die du im Glauben ergreifen musst, weil wir dienen Gott, den wir nicht sehen. Im Glauben, als würden wir ihn sehen. Und woraus kommt der Glaube? Aus dem Wort Gottes. Weil das Wort Gottes, was es uns über ihm und den ganzen Dingen, was wir jetzt sprechen, offenbart, gehen wir im Glauben in diesen Dingen, obwohl wir ihn nicht sehen. Amen. Und das wird von ihm reichlich belohnt. Wir sind seine Priester, heilig, rein, abgesondert für einen speziellen Gebrauch, für die Gemeinschaft mit Gott, Zugang zu ihm. Ihm zu dienen und Opfer darzubringen. Und jetzt geht mal ein paar Verse vor im 1. Petrus 2, und zwar den Vers 9. 1. Petrus 2, Vers 9. Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Amen. Und von dem, was wir bisher angeschaut haben, dem Schriftstellen, verstehst du jetzt, was Petrus hier sagt? Ihr, das heißt die Gemeinde, die er aus allen Nationen erwählt hat, lasst euch als geistliche Steine aufbauen, als ein Tempel Gottes, wenn man es mal so nimmt, als ein weltweit geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum für einen speziellen Gebrauch. Und was machen die heiligen Priester? Die bringen Opfer dar. Und zwar keine natürlichen, also keine Schlachtopfer mehr, preis dem Herrn, sondern jetzt sind es, was früher äußerlich war, innerlich geistliche Opfer. Wir sind berufen, als Kinder Gottes, Priester, Gott, geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Amen. Das ist von jedem Einzelnen unsere Berufung als Kinder Gottes. Opfer wollen wir nicht so hören, das Wort, ne? Weil in unserer Zeit, in der wir leben, so stark vom Geist dieser Welt beeinflusst, geht es nur noch um uns selbst. Und so nehmen wir alles aus dem Evangelium, wir nehmen alles aus dem Wort Gottes, die Segnung des Kreuzes für uns selbst. Und dann ist gut. Gott gibt uns diese Geschenke, die Segnung des Kreuzes, damit wir dadurch befähigt sind, rein, heilig, abgesondert, zum würdevollen Gebrauch für ihn dienstbar zu sein. Amen. Opfer darzubringen. Geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind. Ihr Lieben, Opfer, kannst du dir mal mit 3 Ausrufezeichen hinschreiben, kosten einen Preis. Und wir sind oft nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen. Weil wir so ein selbstgefälliges Leben führen, auch als Christen. Deswegen muss Gott uns manchmal jetzt in dieser Zeit auch wachrütteln, damit wir in diese Zeit reinkommen. Höre auf den Weckruf, bevor Gott dich rüttelt. Ist immer besser, man hört seinen Rufen vorneweg. Opfer kosten einen Preis. Malachi 1, 6 und 8, 6 bis 8 Malachi. Da spricht Gott durch den Propheten das Volk Israel so klar an, weil die hatten es mit den Opfern ein bisschen auf die lockere Schulter genommen, weil sie Gott nicht gesehen haben. Haben sie gedacht, wir haben ein religiöses Ritual, vollführen wir geben Gott seine Opfer, es ist so wichtig. Aber die waren in ihrem Herzen nicht dabei. Und steht hier im Malachi 1, Vers 6 bis 8, ein Sohn soll seinen Vater ehren, ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Ehrfurcht von mir, spricht der Herr der Herrscher, zu den Priestern, die meinen Namen verächtlich machen. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Das heißt, ein Priester kann den Namen des Herrn verächtlich machen. So, und Vers 8. Wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter, wird er Wohlgefallen haben an dir und dich freundlich beachten, spricht der Herr der Herrscher. Das heißt, die Israeliten waren dann so weit abgesunken in ihrer Beziehung zu Gott, so erkaltet innerlich, dass sie all das, was sie nicht gebrauchen konnten in ihren Herzen, Gott abgegeben haben. Das ist tauglich fürs Opfer. Sie haben nicht verstanden, was Opfer bedeutet. Ein blindes Tier, ein lahmes und krankes. Also, wenn ein Schaf blind war, lahm, gelahmt hat oder sich irgendwie verletzt hat, dann haben sie schnell zum Priester geschafft und der musste schlachten als Opfer. Und sagt Gott, mach's doch mal mit. Ihr geht mit mir um, weil ihr mich nicht seht. Bin ich ein Vater, wo ist meine Ehre? Übrigens, Markus, das ist nochmal eine Stelle. Also, man hat mal drüber geredet. Gott als Vater im Alten Testament. Ich habe schon ein paar Stellen, das ist eine, die gehört genauso. Gott bezeichnet sich im Alten Testament als Abba, als Vater. Wo ist meine Ehre? Bin ich der Herr, wo ist die Ehrfurcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscher. Ihr bringt mir lahme, kranke und blinde Tiere als Opfer. Und warum machen das die Menschen? Weil sie Gott nicht sehen, nur weil ihre Herzen erkaltet sind. Und dann wird ein religiöser Kreislauf aufrechterhalten. Bring es doch deinem Statthalter, wird er da Wohlgefallen an dir haben? Das heißt, die Art und Weise, wie wir manchmal mit Lecher, mit Gott umgehen, geh so mal mit deinem Chef um oder anderen Autoritätspersonen. Wird er dann so Wohlgefallen haben an dir? Opfer kosten einen Preis. Und Gott sieht es. Der Preis heutzutage ist unser Herz. Amen. Mit ungeteiltem Herzen ihm zu dienen. Und dann sind wir auch bereit, den Preis zu zahlen. Vielleicht kann man das Bild mal von letzter Woche, dass wir noch mal was vor Augen haben. Wir gehen das nochmal bei solchen speziellen geistlichen Opfer an hier. Aber wie gesagt, es ist ein Weg dahin. Und die Voraussetzung für die Opfer darzubringen, sind die vorhergehenden zwei Elemente. Ich rede jetzt von der Stiftshütte. Und in der Stiftshütte hast du den Schaubrottisch, dann die Menorah, diesen Leuchter. Und dann erst vor dem Vorhang, der jetzt im Neuen Bund nicht mehr besteht, dort ist dieser Rauchopferaltar. Und das steht für diese geistlichen Opfer für uns im Neuen Bund. Weil dort wurden keine Tiere geschlachtet, sondern wurde ein Rauchopfer dargebracht aus einer Mischung von Räucherwerk, die einzigartig war. Und das musste der Priester jeden Früh und jeden Abend darbringen. So. Und wir befinden uns jetzt bei diesem Räucheraltar, weil das, was früher äußerlich war, ist jetzt innerlich. Aber ich wiederhole nochmal, bevor du zu diesem Rauchopferaltar kommst, brauchst du die anderen zwei Elemente. Du brauchst das Schaubrot, also das Wort Gottes, und die Menorah, den Heiligen Geist. Ohne das Wort Gottes und ohne den Heiligen Geist sind geistliche Opfer für Gott nicht annehmbar. Du kannst dir nur aus dem Wort Gottes die Offenbarung, wer Gott ist, und durch den Heiligen Geist Gott darbringen. Hier sehen wir nochmal das Innere der Stiftshütte. Ihr seht jetzt, auf der Südseite war die Menorah, auf der Nordseite der Schaubrottisch, und dann ist dieser Rauchopferaltar. Der Vorhang ist schon zur Hälfte weg hier. Für uns ist er ganz weg durch Jesus. Dort wurden dann die Opfer dargebracht. Aber du brauchst die ersten zwei Elemente. Sonst ist das Opfer, was du dort auf dem Rauchopfer, die geistlichen Opfer, die du Gott darbringst, hat dort nicht diese Wirkungsweise. Warum Opfer? Warum braucht Gott sowas? Erstens erfreut er sich an deiner Gegenwart und zweitens befreit es uns von unserer Selbstsucht. Amen. Gott nutzt dieses Opfer darbringen für uns als erzieherischen Aspekt, damit wir von uns selbst, von unserer Ich-Bezogenheit, Selbstsucht befreit werden, auf ihn ausgerichtet sind. Und das bringt immer Leben hervor. So, ich habe jetzt nochmal 5 verschiedene geistliche Opfer, die ich nur ansprechen werde. Und diese 5, es gibt sicher noch mehr, aber es ist überschaubar. kannst ruhig eingeblendet lassen, Effi, wenn es geht. Und damit wir das nochmal vor Augen haben. Diese fünf Opfer sind etwas, was Petrus als geistliche Opfer bezeichnet und die du als neutestamentlicher Priester Gott als Gottesdienst zum Wohlgeruch darbringen darfst. Und zwar ganz praktisch in deinem Alltag. Denn der Priester Aaron musste jeden Morgen und jeden Abend das Räucherwerk darbringen. Ein beständiges Rauchopfer, früh am Morgen und abends. Jeden Tag, ohne Ausnahme, auch am Schabbat. Amen. Und so erwartet von uns Gott diese geistlichen Opfer täglich, beständig. Und das erste Opfer ist, das hatte der Anja heute schon im Lobpreis, dieses als Eindruck reingesungen, und das ist in Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, euer Körper darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das heißt, unser Körper, unsere Tempel des Heiligen Geistes, den sollten wir darbringen für Gott als ein heiliges, ihm geweihtes, wohlgefälliges Opfer. Und dann sagt Paulus hier, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also als Christen sollst du deinen Verstand nicht ausschalten, sondern ihn einsetzen und gebrauchen. Und dann kannst du deinen Verstand hier richtig einsetzen, um einen vernünftigen Gottesdienst durchzuführen, und zwar täglich, ist Gott dein Leib als ein lebendiges Opfer täglich zu geben und zu weihen. Amen. Weil er der Tempel des Heiligen Geistes ist. Paulus gibt uns im 1. Korintherbrief im Zusammenhang mit dem Tempel des Geistes, unserem Körper, noch eine klare Warnung. Er sagt, der Tempel Gottes seid ihr. Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott richten. Dann kannst du sagen, okay, das, wenn Christen als Märtyrer sterben, wird der Tempel zerstört durch die jeweiligen ISIS-Kämpfer oder was immer. Dann wird Gott sie richten, definitiv. Aber auch wir haben eine Verantwortung für unseren Körper, verantwortungsvoll damit umzugehen. Meinen Körper ist Gott als wohlgefälliges Opfer darzubringen. Es geht um Hingabe. Und mal kurze paar Impulse dazu. Lebe ein heiliges Leben der Hingabe an Gott. Weihe Gott deinen Körper, Tod für die Sünde und ein Instrument der Gerechtigkeit Gottes. Das sind zusammengefasst Aussagen aus Römer 6, wo Paulus das beschreibt, 5 und 6. Zusammengefasst, weihe deinen Körper, Tod für die Sünde als Instrument der Gerechtigkeit. Und da kannst du deinen ganzen Alltag hineinbringen. Wenn die Sünde dich verleitet zu irgendwelchen Dingen, es geht mit Augen los, ne? Augenlust, weihe Gott deine Augen. Hiob hat einen Bund mit seinen Augen gemacht, dass er keine Jungfrau lüstern anschaut. Lest er bei Hiob. Ich habe mit meinen Augen einen Bund gemacht, dass ich keine Jungfrau lüstern anschaue oder Mädels, junge Männer lüstern anschaue und dann entsprechende Fantasien entwickle. Mach dasselbe wie Hiob, mach einen Bund mit deinen Augen. Weihe deinen Körper, nimm das, was Gott als Gutes geschaffen hat, als Sexualität für die Ehe. Reinige, manche salben, junge Menschen gibt es, die salben ihren ganzen Körper und sagen, ich weihe ihn Gott. Und das, was Gott vorgesehen hat als gute Gabe mit Sexualität, gebe ich nur meinem zukünftigen Mann, nachdem wir den Bund geschlossen haben, oder meiner zukünftigen Frau, nachdem wir den Bund geschlossen haben. Amen. Wenn alleine schon dieses Opfer heutzutage gelehrt würde und praktiziert würde, käme die Unzucht raus aus den Gemeinden. Wir haben schon Leute konfrontiert damit. Und die sind gegangen. Aber wir müssen zur Wahrheit stehen. Das ist ihre Entscheidung. Unsere Aufgabe ist, die Priester sollen zwischen Heiligen und Unheiligen unterscheiden und in Sanftmut das Wort Gottes zurechtzuweisen. Wer es nicht annimmt, wer dann lieber nach seinen Lüsten und Begierden lebt, der setzt sein ewiges Leben auf dem Spiel. Denn die Unzüchtigen werden das Reich Gottes nicht erben. Was ist dir lieber? Eine kurze Zeit, deine Dinge auszuleben und danach die Ewigkeit zu verlieren? Oder in der neunten Frucht des Geistes zu leben, der Selbstbeherrschung des Heiligen Geistes wohlgemerkt und dein Blick auf die Ewigkeit gerichtet, das ist ein Opfer. Es kostet mich etwas, rein zu bleiben bis zur Ehe. Es kostet mich etwas, meine Blicke abzuwenden von den immer mehr auftreffenden Dingen, Plakaten, Bildern. Die Kinder heutzutage sind so überflutet von diesen, in den Schulen, auch mit den Mitschülern, was da so läuft teilweise. Weihe deinen Körper für Gott als Instrument für die Sünde, Instrument der Gerechtigkeit. Alleine das, dort klaren Weg zu gehen, bedeutet heute, vor allem für junge Menschen, ein Opfer. Auch für die Erwachsenen durch auch, weil dieser Geist von Aschera ist so in der westlichen Welt wirksam. Der das Volk Gottes zur geistlichen wie zur körperlichen Unzucht verführt. Du schützt dich davor, diesem Einfluss dieser Mächte. Das sind gefallene Engel übrigens. Das sind höhere Kategorien. Geh verantwortungsvoll mit deinem Körper um, er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und das ist schon ein Opfer. Das heißt, was du reinlässt in deinen Körper, schau, dass es dem Körper auch gut tut und nicht schadet. Wie du mit ihm umgehst. Das zweite Opfer finden wir in Hebräer 13, Vers 15. Denn durch Jesus lasst uns Gott beständig, hier wieder beständig, früh am Abend und früh am Morgen und am Abend, wieder das Wort beständig, das ist eine Grund, habe ich mehrmals betont, eine Grundeigenschaft des Neutestamentlichen Priesters, wie des Alttestamentlichen ist, Beständigkeit, Ausharren, täglich das zu tun. Lasst uns durch Jesus Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen, das die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Amen. Wir haben heute im Lobpreis eine längere Zeit durch den Heiligen Geist den Namen Jesus gesungen. Nimm das mal in den Alltag rein und bringe Gott ein beständiges Opfer, die Frucht, nicht nur denken, Jesus, ich liebe ihn, im Herzen hört das auch, ja, weil der Heilige Geist wohnt in dir. Eine Frucht deiner Lippen, die seinen Namen bekennen. Sprich es aus, Worte des Dankes und des Lobpreises. Dankbarkeit, Lobpreis über unsere Lippen, das verändert dich und die Atmosphäre um dich herum und dein ganzes Umfeld. Das ist der positive Nebeneffekt zu dem, was du als Opfer darbringst. Und manchmal fällt das nicht leicht in bestimmten Situationen. Dann sag trotzdem Dank und preise Gott. Dann ist es ein Opfer. Amen. Ich habe es schon mal erwähnt, das ist ein ganz krasses Beispiel. Aber eine Frau, die Hunderte von Satanisten freigesetzt hat, die wurde attackiert von Scharen, von diesen Mächten der Finsternis, weil sie gerade eine Satanspriesterin bei sich zu Hause hatte, die sie freigesetzt hatte und begleitet. Und dann kamen diese ganzen Führergeister und die ganzen Horden der Hölle um ihr Haus herum. Und diese Frau kam unter den Einfluss dieser Mächte, wurde total niedergeschlagen, entmutigt. Sie konnte sich nicht mal rühren, Depression, lag auf ihrem Sofa. Das sind Auswirkungen von Hexerei, ja? Entmutigung, Visionslosigkeit und bis hin zu Depressionen, das sind Auswirkungen dieser Mächte. So, sie lag so auf dem Sofa und hat zu Gott geschrien, hat gesagt, ich helfe hier jemanden aus den Fenstern rauszukommen, hilf mir Gott und stärke mich, und war total niedergeschlagen. Und das Einzige, was der Heilige Geist zu ihr sagte, steh auf, knie dich hin und bete mich an. Und er sagt, oh, der liebe Vater, du musst ja ein bisschen kitzeln, ja, ein bisschen streicheln und ja, wie schlecht es dir geht. Und Gott hat gesagt, steh auf, knie dich nieder und bete mich an. Ein geistliches Opfer zu bringen. Und sie hat es getan mit letzter Kraft, hat im Geist dann, ne, im Heiligen Geist kann es nur noch, Gott angebetet, die Gegenwart Gottes kam, es wurde das Haus mit Licht erfüllt, die Dämonen sind weg. Und sie wurde mit einem Leben, einer Kraft erfüllt, innerhalb von einer kurzen Zeit. Amen. Geistliche Opfer setzen frei. Wenn du sie wirkst oder ausübst als ein Opfer in Situationen, wo du dich gar nicht danach fühlst. Das dritte geistliche Opfer finden wir im nächsten Vers. Wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Wieder ein wohlgefälliges Opfer. Das heißt, wohl zu tun, mitzuteilen. Das heißt, deinem Bruder, deiner Schwester Gutes zu tun. Einfach zur Seite zu stehen, Lasten mitzutragen, auch praktisch mitzuhelfen, zu unterstützen. Vergesst es nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Denn wenn wir einander dienen, in praktischer Art und Weise, ist es Gott ein wohlgefälliges Opfer. Amen. Wenn du denen hilfst, die es nicht können, praktisch zur Seite stehst, ist es ein Opfer. Das heißt, Gutes tun und geben. Das gehört zusammen. Also Finanzen geben ist auch, weil da hast du gleich am Anfang dran gedacht, geistliche Opfer. Jetzt fängt er an, eine Stunde über Zehnten und Opfergaben zu sprechen. Das ist super wichtig. Ich sage da nicht nur einen Zehnten, gib mehr wie 10%. Und deine Opfer gib reichlich ins Reich Gottes. Amen. Beschränke es ja nicht auf die 10%. Mach das, bist du gesegnet. Du darfst auch gerne mehr geben. Denn das ist ein Prinzip Gottes, weil er dich dadurch segnet. Ich sage das gleich. Philipper. Übrigens, ich weiß nicht, wann ich die letzte Opferpredigt gehalten habe. Oder vor dem Opfer überhaupt was gesagt habe dazu. Oder jemand von uns. Das ist schon ganz am Anfang vielleicht, viele Jahre her. Wir haben aber schon Konferenzen erlebt. Da war 3 Sessions. Früh, nachmittags und abends. Und vor jeder Session gab es eine halbe Stunde Opferrede. Und es war so manipulativ, dass wir dann am zweiten Tag diese Konferenz verlassen haben. Wie gesagt, es war eine pfingstcharismatische Gemeinde, das Thema war gut, waren auch gute Leute bei, aber das, was dort lief und wie das Wohlstandsevangelium so rauskam, Baal, da sind wir dann doch gegangen. Okay. Was sagt Paulus dazu? Philipper 4, Vers 18. Dort haben ihm die Philipper etwas geschickt, durch den Ephroditus. Nennt euer Kinder bitte nicht so. Epaphroditus. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Siehst du wieder? Ein lieblicher Geruch, Rauchopfer. Wieder diese Verbindung, ne? Innerlich. Ich gebe von ganzem Herzen ein lieblicher Geruch für Gott, ein neutestamentliches Opfer auf dem Rauchopferaltar. Ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Und sie haben Paulus und sein Team dort finanziell unterstützt. Und dann sagt Paulus gleich im nächsten Vers. Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Amen. Gott wird dich segnen, wenn du in sein Reich hinein investierst. Und das ist ein Grund, warum wir keine Aufreden mehr halten, weil ihr habt das alle gelernt. Und es ist in den 18 Jahren, wo wir gemeint haben, ist so viel in die Nationen gegangen, dass ich schieb das weg, ich rechne nicht durch, ich zähle das nicht nach. Das wird im Himmel aufgelistet. Ich mache mir keine Gedanken, die ist eine ziemlich hohe Summe mittlerweile zusammengekommen, aber es überlasse ich den Herrn. Geben, geben, geben. Gott, ein wohlgefälliges Opfer. Was sagt Paulus im Vers 17? Ich verlange danach, dass die Frucht der Finanzen reichlich ausfalle auf eurer Rechnung, sagt er. Das heißt, was du gibst, wird bei Gott in Rechnung oder beziehungsweise auf seinem himmlischen Bankkonto notiert. Und es wird dir in Ewigkeit oder uns als Gemeinde vergolten werden. Jetzt verstehe ich auch, warum nicht nur ein Prophet wo wir in der Ukraine waren, der hat uns gesehen, habe ich schon mal gesagt, ne? Und er hat hinter uns eine Riesenschar von dunkelhäutigen asiatischen Menschen gesehen. Und da hat er mich gefragt damals in Mykolaiv, waren wir zur Privataudienz vom Oleg, zu einem hochkarätischen Prophet, sagt er, ich lasse euch mal mit ihm allein. Und da sagt er, ich sehe euch und ich sehe eine große Menge von so asiatischen Menschen. Habt ihr so viele Ausländer in der Gemeinde? Ich sage, nee, eigentlich nicht. Da sagt er, ja, das gehört irgendwie mit euch zusammen. Und das sind die Hunderten von Menschen, die sich durch Richards Dienst im Himalaya bekehrt haben, was wir jetzt schon seit 16 Jahren unterstützen. Die Schar wird immer größer. Letzte Woche haben wir ein Video dazu gesehen, wie sich wieder eine ganze Reihe da in diesen entlegenen Gebieten des Himalaya bekehrt haben. Und diese Dinge wären nicht möglich gewesen, wenn dort diese Finanzen nicht geflossen wären. Also spielt das zusammen und Gott wird unseren Mangel dann ausfüllen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das heißt, hinein investieren in geistig fruchtbare Ackerböden, deine Saat hineinsehen, ist auch ein Gott wohlgefälliges Opfer, ein lieblicher Wohlgeruch. Amen. Das nächste, vierte Opfer ist Fasten und Gebet. Das fällt uns manchmal genauso schwer wie es geben, manchmal noch schwerer. Aber es bringt mindestens genauso viel Frucht und Segen. Fasten und Gebet ist ein Gott wohlgefälliges, sehr wohlgefälliges Opfer. Bei der Reihenfolge der Opfer, die Tendenz ist steigend, wie sehr das Gott anspricht und gefällt. Lukas 2, 36, 37, da geht es um die Hanna, und ich lese nur den Vers 37, sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Gebet Tag und Nacht. Das war die eine Frau, dann Apostelgeschichte 13, 2 lesen wir, dass Paulus und vier andere Lehrer und Propheten aus Antiochia sich gesammelt haben, um Gott zu dienen in Gebet und Fasten. Und weil diese das gemacht haben, ist Paulus durch den Heiligen Geist als Missionar berufen worden. Hätten diese fünf aus der Gemeinde von Antiochia sich nicht getroffen, um Gott einen priesterlichen Dienst darzubringen durch Fasten und Gebet, wer weiß, wann Paulus dann ausgesandt worden wäre. Also Apostelgeschichte 13, 2. Und das ist so kostbar in Gottes Augen, dieser Dienst der Fürbitte, weil dort die Liebe Gottes wirksam ist. Amen. Du empfängst die Anliegen Gottes und bringst die Menschen vor Gottes Thron. Dort ist die Liebe Gottes so stark drin in Fürbitte, dass wir sein Herz mitempfinden und für die Menschen in den Riss treten und Fürbitte tun. Das ist so kostbar in seinen Augen für ihn. Und Gott, Jesaja 56, 7, er erfreut all diejenigen, die sein Gebetshaus kommen. Sein Haus, seine Gemeinde soll ein Haus Gebets sein. Und ich erfreue alle diejenigen, die zum Gebet kommen. In mein Gebetshaus, Jesaja 56, 7. Und das haben wir praktisch erlebt, wir beide, als wir zum letzten 24-Stunden-Gebet hier waren. Normalerweise machen wir die Nachtschicht immer von 1 bis 3, weil das ist richtig gut in der Nacht, alleine mit dem Herrn. Aber weil wir am Samstag dann in der missionischen Gemeinde waren zum Grundlagenkurs, haben wir die erste Schicht genommen. Und 17 bis 19. Und ich war gedanklich gar nicht drauf eingestellt. Ich war bis kurz vorher hier an der Fassade, habe noch geputzt und so weiter, fix heim, umgezogen, dann hier zum Gebet. Die Gedanken waren noch da, wir müssen das und das noch machen. Und da war ich dort und dann am nächsten Morgen, aha, du musst ja Grundlochenkurs halten in der missionarischen Gemeinde, da dann, gehen immer die Vorbereitung. Also die Gedanken gingen in diese Richtung. Fürs Gebet habe ich auf meine Gebetsanliegen geguckt und dann haben wir Sprachen gesungen und angebetet und versucht, mich auszurichten. Und dann ging das. Simone hat dann angebetet, in Sprachen gesungen mit der Gitarre. Ich habe dann Fürbitte getan in Sprachen und dann gebetet und dann in Deutsch. Und in einem Augenblick kam der Heilige Geist, kam Jesus selbst. Das kam so eine starke Berührung von ihm, plötzlich. Meine Gedanken, ich habe mir eine Mühe gegeben, mich auszurichten aufs Gebet. Und plötzlich kam Jesus, seine Gegenwart, und mir liefen nur so die Tränen. Er erfreut dich im Haus des Gebets. Wenn du ihm ein Opfer bringst, das war ein Opfer, ist es ihm wohlgefällig. Amen. Und dann machst du die Augen auf, guckst zur Simone, bei ihr liefen die Tränen. Einfach der Herr war da. Amen. Das ist gut. Er erfreut diejenigen, die ihm Opfer bringen. Und da möchte ich euch nochmal ermutigen, baut zu Hause diese Altäre des Gebets als Ehepaar. Baut tägliche Altäre des Familiengebets. Nimm dich mit deinen Kindern zusammen, mach, wenn es 10 Minuten, Viertelstunde sind, ein Wort Gottes, ein Gebet, kurz Lobpreis oder wie immer das macht, aber tägliches Versammeln der Kinder und der Eltern, baut diesen Altar, diese Beständigkeit, dass die Kinder das schon in jungen Jahren kennenlernen. Und das ist Gott so wichtig, du baust einen Schutzraum für deine Ehenfamilie, wenn ihr zusammen betet. Amen. Nochmal eine Ermutigung. Geh beständig in diesen Dingen. Amen. Und lass dich durch nichts abhalten. Und es ist tatsächlich, ich kenne es ja von früher auch, manchmal ein Opfer. Du bist fertig von der Arbeit. Und das Letzte, was du jetzt machen willst, alle zusammentrommeln, wenn die dann Teenager sind, ne? Krieg die mal zusammen. Ne? Aber es hat funktioniert. So. Nicht immer gut, aber ich habe auch manchmal ein bisschen... Aber was mich angetrieben hat, war mein Geist. Der Heilige Geist war stärker wie meine Erschöpfung. Und ich wusste, dass es die Beständigkeit braucht für meine Familie und Kinder, die zusammenzuholen. Ermutigung, es ist so, so wichtig. Amen. Und jetzt kommen wir zum 5. und das ist der letzte, aber auch der wichtigste Punkt des geistlichen Opfers. Und das ist Anbetung. Anbetung aus einem reinen Herzen, das ist so ein Wohlgeruch für den Vater. Denn er hat uns berufen, damit wir etwas sind zu zur Herrlichkeit oder zum Lobpreis für ihn, steht im Epheser. Gott anbeten, inklusive Körperhaltung, hinknien, im Hebräischen das Wort für Anbetung bedeutet, sich flach auf den Boden zu legen, um ihm die Ehrerbietung, Respekt zu erweisen. Geht bei uns gut, ne? Wir haben hier Teppich. Und du betest ihn an und nicht, was er für dich getan hat, sondern ihn, seinen Charakter, wer er ist und wie er ist, seine Güte. Und diese Anbetung ist die tiefste Gemeinschaft mit Gott, die du auf dieser Erde haben kannst. Und das ist das, was das Herz Gottes eigentlich am meisten erfreut. Weil Gott hat Myriaden von Engeln und Heilige, die vorausgegangen sind, die ihn anbeten im Himmel. Alles betet ihn dort an. Milliarden von Wesen. Selbst die ganze himmlische Schöpfung betet ihn an. Aber wonach er sucht, ist die Anbetung derer, die in einer gefallenen Schöpfung ihm ein Opfer der Anbetung bringen. Dem Gott, den sie nicht sehen und doch an ihn glauben. Das heißt, deine Anbetung, heute gemeinschaftliche, aber auch deine tägliche Lobpreis oder Anbetung, die du ihm dort bringst, ist für ihn ein Wohlgeruch. Das steigt sofort, wenn es aus reinem Herzen kommt, das steigt sofort zu ihm auf. Das erfreut sein Herz. Amen. Bring ihm dieses Opfer der Anbetung. Das geht noch tiefer wie Lobpreis. Das ist eine Gemeinschaft von Geist zu Geist. Amen. Und wenn du sagst, ich kann nicht singen, dann lese doch Psalmen. Kannst du versuchen, sie zu singen, aber da die Engel übersetzen das dann, dass ungut ankommt. Aber dann lese einfach Psalmen. Ich lese auch die in der Offenbarung, wo das Lamm angebetet wird. Lese das einfach oder bete Gott an mit deinen Worten, die du in deinem Herzen hast. Und eine ganz wichtige Form der Anbetung ist, Tür zu, du allein mit ihm und sprich nichts. Sag, hier bin ich, ich habe Gemeinschaft mit dir in der Stille. Einfach nur du und er. Wenn du dieses gelernt hast, willst du nichts anderes mehr. Du musst doch mal raus aus dem Zimmer. Aber das ist das, wo du mit Gott allein bist. Und es kostet dich etwas, genauso wie das Salböl der Miriam etwas gekostet hat, die dieses kostbare Öl über die Füße von Jesus ausgegossen hat. Es, wahre Anbetung kostet einen hohen Preis. Aber es ist ein Wohlgeruch für ihn. Ihm zu dienen, als ein Priester ihm anzubeten. Ihr kennt viel die Stelle, aber ich will es nochmal erwähnen. Zum Schluss Johannes 4, 23 und 24. Aber die Stunde kommt, sagt Jesus, und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist in der Wahrheit anbeten. Gott sucht es und du kannst ihn nur im Geist in der Wahrheit anbeten. Effi, kannst du bitte mal noch das Bild wieder einblenden? Wovon spricht hier Jesus? Damit wir den Bezug zum Ende nochmal herstellen zu dem, was im Alten Bund äußerlich da war, spricht Jesus hier, dass Gott, der Vater, es im Neuen Bund sucht, was es in unserem Herzen abgeht. Jesus spricht hier, der Vater sucht Anbeter, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Die Anbetung ist vor dem Rauchopferaltar. Was ist Geist? Die Menorah, der Heilige Geist. Was ist die Wahrheit? Der Schaubrottisch, das Wort Gottes. Amen. Jesus spricht hier in diesen zwei Versen, spricht er diese Elemente von der Stiftshütte an, die im Alten Bund äußerlich da waren. Und Jesus formuliert das Herz des Vaters bis jetzt so, dass er das in unserem Herzen sucht. Aber es sind dieselben Elemente. Gott anbeten im Geist in der Wahrheit. Anbetung auf dem Räucheraltar. Und du kannst Gott nur anbeten, wenn du voll des Wortes Gottes bist, weil du dadurch weißt, wer er ist und wie er ist, und nur durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes. Sonst kannst du Gott nicht anbeten. Und Paulus bringt denselben Zusammenhang, Kolosser 3, 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller geistlichen Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern und dem Herrn lieblich in euren Herzen. Paulus macht genau dasselbe wie Jesus. Er bringt das Wort Gottes, und im Epheser steht Ähnliches, da bringt er den Geist Gottes noch dazu. Das Wort Gottes lass reichlich in dir wohnen und erst dann bist du fähig, Gott zu singen mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, und zwar in euren Herzen. Amen. Schaubrottisch und Menorah sind die Voraussetzung für wahre Anbetung. Um mit den Worten von Jesus zu sprechen, Geist in der Wahrheit, bete ihn an. Amen. So, jetzt bringe ich zum Ende nochmal eine Ermutigung rein in das Hinsicht, weil du dich jetzt total herausgefordert fühlst mit diesen wenigstens fünf geistlichen Opfern, die du heute schon beginnen darfst. Ich nehme auch nichts weg davon. Ich sage bloß, was Gott von uns erwartet, 1. Korinther 4, Vers 2. Von einem Verwalter oder einem Priester wird nichts anderes erwartet, außer dass er treu ist. Übrigens sucht man hier von den Verwaltern oder den Priestern hier, dass einer als treu erfunden werde. Gott sucht nicht, er sucht dein Herz, er sucht die Treue, er sucht die Beständigkeit. Amen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade, wir danken dir für dein Reden, wir danken dir, dass du uns dein Wort geoffenbart hast, dein Herz, Herr, was wir wiederfinden in der gesamten Schrift, Herr. Und danke, dass du zu uns gesprochen hast, Heiliger Geist. Und ich bete, Herr, dass du diese Worte in unseren Herzen versiegelst durch das Blut Jesu, dass Satan sie nicht wieder rauben kann, dass wir uns nicht ablenken lassen oder abbringen lassen, auf diesem geraden Weg weiterzugehen, nämlich deine Kinder, deine Priester zu sein, abgesondert, geheiligt, gereinigt für einen würdevollen Gebrauch, dir zu dienen als Priester. Und Heiliger Geist, ich bitte, Herr, dass du uns erinnerst im Alltag an diese 5 Opfer. Fangen wir erstmal damit an. Und dass wir Gott einen priesterlichen Gottesdienst, ein Opfer darbringen, die ihm wohlgefällig sind. Und Heiliger Geist, wir beten, lehre uns Anbetung. Lehre uns alle Zeit, Gott den Vater und Jesus anzubeten. Im Geist, in der Wahrheit. Amen.